Lecker. Wer ist eigentlich dran?
Na du!
Oh.
Willkommen bei Quality Downtime. Wir verkürzen die Wartezeit auf euren nächsten Spieleabend mit unserem Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Quality Downtime. Heute sind wir zu viert, allerdings mit zwei Leuten, die ihr hier auf diesem Kanal noch nicht gehört habt. Wir haben eine Spezialfolge und teilen uns diese Folge wieder mit Brettspiel-News, so wie wir es schon mal gemacht haben. Das hier ist der zweite Teil, also wenn ihr den ersten Teil hören wollt, schaut bei Brettspiel-News vorbei. Da hört ihr, wie das Wochenende so war, über das wir jetzt gleich reden. Mit dabei ist immer noch der Dennis aus unserem Team.
Hallihallo.
Und aus dem Brettspiel-News-Team der Stefan und die Sarah.
Hi. Boop, boop, hallo.
Hat unhöflich jetzt die Frau als Letztes, das war aber nicht absichtlich. Ich hoffe, du verzeihst mir. Ich bin das irgendwie so durchgegangen, wie ich euch hier so sehe.
Gleichberechtigung, alles gut. Also.
In Teil 1 wurde Sarah nicht als Letztes genannt, wollte ich nur mal sagen.
Ja, stimmt. Stefan, bekannt als höflichster von uns allen, hat natürlich daran gedacht. Auf jeden Fall.
Jetzt, wo du es sagst, überraschend, ja.
Ja. Okay. Ja, ich würde sagen, wir machen einfach nahtlos weiter. Wieder Ladies first, vielleicht? Ich versuche das wieder gut zu machen jetzt.
Willst du wirklich, dass ich mit deinem quasi möglichen Top-3-Spiel gleich beginne? Oder vielleicht fange ich erstmal mit was Kleinerem an.
Okay.
Was mich tatsächlich auch irgendwie überrascht hat, auch irgendwo begeistert hat. Und tatsächlich hast du es auch mitgebracht, Thomas.
Yeah, yeah.
Und ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Yokai Pagoda.
Mm-hmm. Geiles Ding.
Genau. Ich fand's, wie soll ich anfangen? Also es ist kein Stichspiel, das fand ich schon mal auch gut.
Ja, Stichspiele sind kacke meistens, ja.
Es gibt manche Stichspiele, die ich auch mag, aber ne, tatsächlich war ich so ein bisschen, ich mag auch meistens nicht so das asiatische Design. Das wäre jetzt kein Spiel, was ich mir tatsächlich irgendwie gegriffen hätte oder so.
Okay.
Als ich es so gesehen habe. Und deswegen finde ich es immer spannend, wenn man sich dann von so einem Spiel einfach mal inspirieren lässt. Und es hat echt Spaß gemacht, weil es einfach so ein bisschen anders ist. War. Also um was geht es in dem Spiel? Ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene Farben es gibt. 10?
10.
10 verschiedene Farben?
Ja.
Okay. Und die Karten gehen ja auch von 1 bis 10, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und jeder hat eine Hand mit Karten und in der Mitte liegt ein Stapel bzw. zwei Ablagestapel. Und dann kommt es jetzt darauf an, was für eine Karte man ablegt. Also legt man eine Karte ab, die mit der Karte auf einem der Ablagestapel direkt matcht, also sei es in der Farbe oder in der Zahl, dann darf man eine Karte verschenken. Verschenken hört sich immer so nett an. Für die Person, die die Karte bekommt, ist es meistens weniger nett, wie man sich vorstellen kann, weil das Ziel ist es, dass man am wenigsten Karten bzw. am wenigsten Punkte auf der Hand hat. Und das eine ist, die Karte matcht. Das zweite ist, die Karte matcht nicht und ist höher von der Zahl her. Jetzt kannst du gleich sagen, ob ich es noch richtig zusammenbekomme. Dann muss man entweder eine Karte vom Nachziehstapel ziehen oder vom Ablagestapel, von einem der Ablagestapel.
Ja.
Und dann gibt es noch die dritte Option, dass die Karte zwar nicht matcht, aber kleiner als der Wert oder kleiner oder gleich als der Wert ist. Und dann ist die Frage, wenn man weniger als 3 Punkte auf der Hand hat.
Genau.
Genau, okay, sehr gut. Dann kann man quasi Stopp sagen und dann ist das Spiel, also die Runde ist dann damit aus. Und dann werden Punkte gezählt bzw. Punkte vor sich gelegt, weil das Spiel geht ja über 3 Runden. Und man sammelt quasi über diese 3 Runden Punkte. Und ich weiß noch, in dieser ersten Runde, ich hatte die meisten Karten auf der Hand. Mir wurden trotzdem Karten geschenkt. Es war wirklich richtig, richtig fieses Spiel. Ja? Und aber im Endeffekt, das ist ja das Interessante bei dem Spiel. Also du hast vielleicht am Anfang dann viele verschiedene Karten auf der Hand, die teilweise auch hohe Werte haben. Aber du kannst ja dann in den nächsten 2 Runden gucken, dass du zu diesen Farben einen niedrigeren Wert bekommst. Und dann ist der hohe Wert von der anderen Karte gar nicht mehr so ausschlaggebend, weil es wird im Endeffekt nur die niedrigste Karte von jeder Farbe gezählt. Und das fand ich so ein spannende, das Spannende an diesem Spiel, weil obwohl ich viele Karten hatte und am Anfang echt gedacht habe, so okay, kann ich gerade schon knicken und andere sehr, sehr wenige Karten am Anfang dann liegen hatten, habe ich trotzdem, glaube ich, gar nicht schlecht abgeschnitten. Und das, also ich fand das Spiel einfach, es hat eine coole Mechanik gehabt, hat Spaß gemacht, ja.
Ja, vor allen Dingen, weil es mal was anderes macht wie das 300.000. Stichspiel. Mittlerweile hat man ja echt das Gefühl, es gibt, kann keine anderen Spiele neben Stichspielen mehr geben. Wenn man über die Messe geht, wenn man sich die letzten Jahre angeguckt hat, dann ist ja jedes Kartenspiel gefühlt hat einen Stichmechanismus. Und wenn es dann das größte, fetteste Weltraumspiel ist, wo gebietskontrollmäßig, hat es trotzdem Stichmechanismus. Args. Und dann falle ich einfach nur noch mittlerweile vom Glauben ab und dann denke ich mir nur, denkt euch mal was anderes aus und das hier ist tatsächlich mal was anderes. Ne? Also das finde ich auch, weil es halt eine andere Dynamik hat wie die meisten Kartenablagespiele. Es ist kein Ladder-Climbing-Spiel, es ist kein Stichspiel. Es macht halt nochmal was anders und das feiere ich halt total bei dem Spiel.
Ja, was sicherlich für Dennis schwierig wäre, wären die Farben. Hast du schon gespielt, total. Dennis?
Nein, da wollte ich aber gerade nachfragen. 10 verschiedene Farben klingt nach einem absoluten Horror.
Halt dich fest, da sind Symbole drauf, damit du das auseinander ist, aber die Symbole sind so ähnlich gewählt und so klein, dass du wieder fluchen würdest. Das heißt, nein, ich würde das gar nicht mit dir probieren.
Großartig. Das, ich finde es super. Wir haben visuell eingeschränkte Menschen und dann machen wir kleine ähnliche Symbole, um ihnen zu helfen. Das ist, ach Leute.
Vor allem bei den ähnlichen Farben gerade noch, die, ne, da waren bei den 2 Rottönen waren irgendwie noch ähnliche Symbole, also ja, das war tatsächlich leider nicht so gut gelöst, aber ansonsten für diejenigen, die die Farben gut auseinanderhalten könnten, schönes Spiel, ja.
Absolut. Okay, Yokai Pagoda war das. Stefan, hau mal was raus.
Ich hau was raus, jetzt kommt erstmal ein Brecher, Leute. Genau, ich habe gespielt. Mir fällt gerade die 4. Person nicht ein. Ich habe mit Sarah gespielt, ich habe mit Max gespielt und wir haben noch mit einer 4. Person gespielt, die China gespielt hat. Wer war das?
Dennis,
okay.
Also Dennis von
der andere Dennis.
News, genau.
Ja. Genau, wir haben nämlich World Order gespielt. Den Tag zuvor habe ich noch Hegemony gespielt, ist ja vom gleichen Verlag und World Order wurde ja so angepriesen als das ja, etwas zugänglichere Hegemonie. Ich habe mir davon auf jeden Fall erhofft, dass es weniger lange dauert. Wer schon mal Hegemonie gespielt hat, so, da muss man ja schon so seine 4 Stunden einplanen. Hegemonie ist ein mega geniales Spiel, meiner Meinung nach. Es ist nicht so komplex, also bei Vibe nicht so komplex, wie es aussieht. Es greift viel ineinander, aber es ist auch thematisch einfach mega einmalig, finde ich. Und wie alles zusammenwirkt, die verschiedenen Fraktionen. Genau, und wir haben jetzt den Nachfolger ausgepackt. War für mich eine Erstpartie. Ich glaube, die Sarah hat das letztes Jahr auf das Spiel schon mal angespielt.
Weißt du eigentlich, wie lange wir gespielt haben? Weil du jetzt gerade gesagt hast, Hegemonie 4 Stunden.
Es waren ungefähr, ich glaube, also wir haben auch über 4 Stunden gespielt, war ja Erstpartie. Mit Erklären waren es, glaube ich, knapp 5 Stunden. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich erklärt habe. Eine halbe Stunde war das bestimmt. Genau. Wo war ich jetzt? World Order, genau. Was ist World Order? In World Order spielen wir die Welt ab dem Jahr 2010. Es geht für 2 bis 4 Spieler. Wir haben es jetzt zu 4 gespielt. Ich glaube, das ist auch am besten. Jeder der 4 Spieler verkörpert eine Großmacht. Zur Auswahl stehen die EU, die USA, China und Russland. Und wir versuchen halt Einfluss auf der Welt zu generieren und Siegpunkte zu sammeln. Es ist bei Vibe nicht so krass asymmetrisch wie bei Hegemonie. Bei Hegemonie ist das ja teilweise so, dass die Fraktionen komplett unterschiedliche Aktionsmöglichkeiten haben wie andere. Also die Arbeiterschicht hat komplett andere Aktionsmöglichkeiten als die Kapitalisten zum Beispiel. Das ist in World Order jetzt nicht so. Wie sieht da so eine Runde aus in World Order? Es sind so 3 Phasen geteilt. Vorbereitungsphase, da ist so viel Upkeep, dann haben wir die Hauptphase, die Aktionsphase und am Ende noch so eine Auswirkungsphase. Am Anfang zieht man halt Karten, der Hauptmechanismus ist halt so ein Action-Selection-Mechanismus über Karten. Wir haben immer 6 Handkarten auf der Hand. 4 von diesen Karten benutzen wir, um die Aktion darauf zu machen. Die anderen beiden Karten benutzen wir am Ende der Runde, um uns neue Karten zu erkaufen. Das ist die sogenannte Forschungsphase, glaube ich. Das heißt, wir haben auch so ein bisschen Deckbuilding mit drin. jede Nation hat am Anfang ihr eigenes Deck, die so ein bisschen unterschiedlich sind. Und auf diesen Karten können 8 verschiedene Aktionen sein, die sich in 4 Aktionsarten gruppieren. Es gibt diplomatische Aktionen, es gibt militärische Aktionen, ökonomische Aktionen und inländische Aktionen. Und dadurch, dass wir halt nur 6 Karten auf der Hand haben, sind wir halt auch von den Aktionen so ein bisschen begrenzt. Also es kann dann halt je nach Karten dann sein, dass wir in der Runde vielleicht keine diplomatischen Aktionen machen können oder keine militärischen Aktionen machen können. Das ist über den Handkarten so ein bisschen geschuldet. Dadurch, dass wir das Deck nachher so ein bisschen aufwerten können und auch ausdünnen können. Das heißt, wir können auch Karten, die wir nicht wollen oder die für uns in der Phase des Spiels keinen Sinn mehr geben, können wir auch versuchen rauszuhauen aus dem Deck. Können wir das so ein bisschen manipulieren. Ja, was können wir denn jetzt alles machen? Wir können zum Beispiel Beziehungen verbessern. Es gibt auf dem Weltplan gibt es 7 verschiedene Regionen. Wir haben da Amerika, wir haben Europa, wir haben Zentralasien, wir haben, glaube ich, den Pazifik, haben wir irgendwo noch Südasien, Afrika. Und für jede Region liegen immer 2, ich weiß gar nicht mehr, wie die Karten hießen, 2 Länder quasi aus. Und wir haben die Möglichkeit, mit diesen Ländern Beziehungen einzugehen. Ja, dafür müssen wir Diplomatie ausgeben. Das ist eine von den ganzen Ressourcen. Ich glaube, 6 Ressourcen gibt es in dem Spiel. Müssen wir ausgeben, um Diplomatien mit diesem Land einzugehen. Wenn wir das gemacht haben, dürfen wir uns diese Länderkarte quasi nehmen und vor uns auslegen. Und diese Länderkarten, die haben immer einen Wert zwischen 1 und 3. Und das ist so ein Wert, das ist auf jeden Fall wichtig im Spiel, weil diese Werte können wir später benutzen, um Kosten, also um Diplomatiekosten wieder zu verringern. Wir können auch später noch kooperieren. Dadurch kriegen wir dann Einfluss in den verschiedenen Regionen. Bloß, das ist so ein Area-Majority-Mechanismus in dem Spiel. In jeder Region platzieren wir Einflusswürfel. Also können wir unterscheiden, dauerhafter Einfluss oder temporärer Einfluss. Dauerhafter Einfluss gibt sofort wenig Siegpunkte. Meistens war da, glaube ich, nur ein Siegpunkt drunter. Diesen Einfluss in der Region können wir dann aber normalerweise nicht verlieren. Der ist nachher in den Wertungsphasen wichtig. Je nachdem, wer die meisten Einflusswürfel hat in einer Region, bekommt halt dementsprechend mehr Siegpunkte. Es gibt 2 Wertungsphasen im Spiel, was über 6 Runden geht. Einmal in Runde 3 und einmal in der 6. Runde wird nochmal gewertet. Genau, oder wir nehmen temporären Einfluss, der gibt dann sofort viele Siegpunkte, also zum Beispiel 5, 6 Siegpunkte im Vergleich zu einem Siegpunkt bei dem permanenten Einfluss. Der kann aber später verschwinden. Es gibt nur bestimmt viele Felder für temporären Einfluss. Wenn die Felder alle voll sind und neuer temporärer Einfluss reinkommt, wird der älteste Einfluss quasi rausgeschoben. Das heißt, die Nation verliert dann da halt Einfluss. Genau, in unserer Runde war das so, da wurde sich erstmal direkt am Anfang überall der permanente Einfluss gesaved. War, glaube ich, so ein bisschen so erstmal sicher haben. Bin ich mal gespannt, wie das so in weiteren Partien ist. Genau, wir können später militärische Aktionen machen. Wir können Militärbasen errichten, um Einfluss zu erzeugen. Jede Nation.
Aber ja. Du hast keine direkten Konflikte, oder? Es geht eher um Diplomatie und quasi Druck aufbauen irgendwie.
Genau,
aber es ist jetzt kein Kampf, der tatsächlich.
Genau, es wird nicht gekämpft. Du kannst aber Panzer in verschiedenen Regionen bauen, da rein bewegen, um andere Nationen zu bedrohen und am Ende jeder Runde bekommst du dann halt auch Siegpunkte dafür oder, nee, nicht Siegpunkte dafür, die Nationen, die bedroht werden, verlieren Siegpunkte. Das heißt, hast du nicht die meisten Panzer in einer Region, verlierst du auf jeden Fall Siegpunkte und das heißt auch, hast du zum Beispiel als Russland, haben alle 3 anderen Nationen mehr Panzer als du, verlierst du für jede Nation Siegpunkte. Da muss man schon ein bisschen gucken.
Okay.
Interessant ist auch, dass Europa und die USA sind natürlich in der NATO und das heißt, die bedrohen sich gegenseitig nicht. Das war auch so, da habe ich öfter mal geflucht in dem Spiel, weil Max hat die EU gespielt, Sarah hat die USA gespielt und wir hatten eigentlich am Anfang gesagt, wir wollen nicht so spielen, wie es in der wirklichen Welt ist, aber es ist trotzdem so gekommen. Der Max hat sich die ganze Zeit hinter der Sarah versteckt, der hat im ganzen Spiel nur einen Panzer gebaut, der die ganze Zeit auch nur im Lager stand und nicht rausgebracht wurde. Und Sarah hat ihn einfach die ganze Zeit beschützt. Ich habe da nur Panzer reingeschickt, dann kamen die Drecksamis wieder rein in Form von Sarah, haben da wieder noch mehr reingeballert. Hat schon doch ganz gut so das wirkliche Leben ein bisschen wiedergespiegelt, obwohl die Sarah das nicht wollte. Ne? Aber
genau, mein Wunsch war es ja eigentlich, dass die Realität nicht so stark Einzug nimmt. Das Spiel ist halt schon sehr stark in die Richtung auch geprägt. Also ich meine allein schon, dass die Nationen entsprechend heißen und wie die Nationen, also was die auch für Ziele haben. Also ich hatte zum Beispiel als USA ja dieses Ziel, ich glaube, es hat Supermacht gehießen, Supermacht erhalten oder so. Das heißt, ich musste in den Wertungsrunden, mindestens in vier Gebieten an der Mehrheit beteiligt sein oder die Mehrheit haben. Und das hat mich echt unter Druck gesetzt. Und das war auch natürlich so ein Punkt. Du kriegst quasi Einfluss in Regionen, indem du dort Militärbasen baust, indem du in die Regionen investierst. Und was war es noch? Es war noch ein drittes, wo man Einfluss mitbekommt, oder?
Ich glaube, Investieren, dann beim Kooperieren bekommst du noch Einfluss von der Regierung.
Genau. Aber das ist ja auch sowas, ne? Also ich hatte am Anfang zum Beispiel in meinem Deck eine Karte zum Kooperieren, die ich dann erst in der zweiten oder dritten Runde dann tatsächlich gezogen habe, weil es die unterste bei mir war. Von daher hatte ich gar keine andere Chance, als ganz in die Richtung Militär zu gehen. Ne? Also das sind, glaube ich, auch die Decks, die sind ja auch asymmetrisch anfangs auch angeordnet. Ne? Das geht alles schon stark in diese Richtung. Aber ich habe so richtig so ein bisschen diese gewisse Genervtheit gehabt von der EU tatsächlich. Ja? Also man hat irgendwie so ein bisschen diese Perspektive vielleicht, ne, der USA, um Gottes Willen, ich will jetzt gar nicht sagen, die Perspektive von Trump oder sowas, aber diese aus, ne, so in Richtung NATO hat man in dem Spiel so ein bisschen gefühlt einfach. Ich dachte nur so, die EU, die produziert jetzt einfach ihre Handys, ihre Tablets und alles und ich muss jetzt hier Panzer anschaffen, damit ich meinen Supermachtstatus behalte. Ja, das war sehr lustig.
Ja, ich habe ja auch Russland gespielt, ne? Ja. Und da war das dann auch ähnlich. Also ich war die ganze Zeit von den USA halt genervt, ne? Das spiegelt ja auch so ein bisschen so das Weltbild wieder. Und jede Nation kommt ja mit einem eigenen Nationentableau, die grundsätzlich gleich aufgebaut sind, nur anders verteilt sind. Also Russland zum Beispiel produziert halt sehr viel Energie in Form von Öl und Erze. Das macht die EU nicht. Die hat halt produziert viele Dienstleistungen, viele Luxusgüter. Und so war das dann halt auch immer so, dass die EU mir mein ganzes Öl weggekauft hat, was ich eigentlich für meine Panzer brauchte, um dadurch Luxusgüter zu produzieren, um damit ihren Wohlstand zu erhöhen. Also das heißt, die EU hat sich die ganze Zeit hinter Sarah versteckt, mir das Öl weggekauft, um damit den Wohlstand zu erhöhen. Also thematisch schon sehr nah an der Realität dran, hat aber auch irgendwie so ein bisschen dann Humor mitgebracht. Also wir haben es auf jeden Fall mit Humor genommen und es war auch sehr lustig.
Und was man dazu sagen muss, die EU hat im Endeffekt gewonnen. Ja, also
oh ja.
Und das wurde natürlich ein bisschen gebasht, ne, dass dieser Gewinn auf dem Rücken von anderen ausgetragen wurde, würde ich sagen.
Also das war auch ganz interessant. Die EU war mit Abstand vorne. Ich glaube, du warst gar nicht so weit hinter mit den USA, ne? Mhm. Und Dennis und ich, wir hatten China und Russland. Wir waren weit abgeschlagen auf dem letzten Platz. Ich glaube, ich hatte einen Punkt mehr als China. Aber wir waren direkt am Überlegen, was wir so falsch gemacht haben oder was wir nächstes Mal besser machen können. Ne? Also die EU und die USA, die haben ja dadurch, dass sie beide NATO-Mitglieder sind, schon so ein bisschen so einen kooperativen Hang zueinander. Ne? Und wir haben auch gesagt, so Russland und China, die müssen wahrscheinlich irgendwie auch besser kooperieren in dem Spiel, um mehr Siegpunkte zu generieren. Problem ist halt nur, die bedrohen sich halt gegenseitig. Ne? Da muss man sich dann auch irgendwie besser absprechen, wer in welche Gebiete reingeht mit der militärischen Macht, weil wenn da beide drin sind und einer mehr hat, verliert der andere halt wieder Siegpunkte. Ne? Das war halt auch oft so die Sache. Genau, ich habe so ganz grob jetzt mal umschrieben, das Spiel. Es ist natürlich sehr umfangreich. Es ist nicht so komplex wie Hegemony, finde ich. Es ist einfacher zu erklären, dadurch, dass alle halt auch die gleichen Aktionsmöglichkeiten haben. Das heißt, du musst einfach alle Aktionsmöglichkeiten nur einmal erklären. Es gibt super coole Übersichtsblätter, ähnlich wie bei Hegemony. Da hat ja auch jede Nation ihr eigenes Übersichtsblatt. Die gibt es hier jetzt auch wieder. Die sind nur etwas kleiner und weniger umfangreich. Und daran lässt sich halt sehr gut eigentlich das Spiel erklären. Ja, viele fragen immer irgendwie, welches ist denn jetzt das bessere Spiel? Ich wurde jetzt ganz oft danach gefragt, ja, welches findest du besser? Ich finde, beide haben auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung, weil die unterschiedlich genug sind. Ne? Also sind unterschiedliche Mechaniken drin, Thematik ist auch unterschiedlich. Ich hatte mir halt nur gehofft, weil das so angepriesen wurde, dass es halt weniger lang dauert. Ne? Ich glaube, jetzt auch in Folgepartien wird es jetzt nicht weniger lang dauern. Also man ist, glaube ich, trotzdem immer so um die 4 Stunden, würde ich mal sagen, bei dem Spiel beschäftigt. Da hatte ich gehofft, dass es kürzer geht, aber es hat trotzdem die ganze Zeit Spaß gemacht, obwohl wir irgendwie 4,5, 5 Stunden gespielt haben. Ja, und man ist nachher dann auch ganz gut reingekommen, ne? Interessante Mechanismen, Deckbuilding hast du ja dann noch mit drin. Wir haben jetzt ohne die Erweiterung gespielt, die sind, glaube ich, auch nochmal ganz lustig. Es gibt noch so eine geile Ereignis-Erweiterung, wo du dann aktuelle Ereignisse mit drin hast. Ne? Dann passiert zum Beispiel die Covid-19-Pandemie. Okay. Und dann ist es teilweise wohl so, ich habe nochmal kurz reingelesen, je nach Ereignis müssen sich manche Staaten dann dran beteiligen. Es gibt zum Beispiel auch schon den Ukraine-Krieg dabei als Ereignis. Da muss dann zum Beispiel Russland halt mit reingehen, ne? Weil anders hätte es den nicht gegeben. Und andere Nationen können sich dann teilweise entscheiden, ob sie da auch mitmachen oder nicht, ne? Ob sie in das Ereignis reingehen. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Aber jetzt in der Erstpartie haben wir gesagt, lassen wir die Erweiterung erstmal raus. Hat auch erstmal gereicht, glaube ich, vom Umfang. Ne?
Ich fand, es hat sich jetzt irgendwie auch gar nicht so arg lang angefühlt. Es hat sich auch gar nicht so nach sehr viel Downtime angefühlt. Also vielleicht in den Phasen, in denen man dann diese Forschungsentscheidung getroffen hatte, ne, weil das ja nach und nach ging, dass man sich dann Karten ausgesucht hat, je nachdem, wie viele, wie viel Budget man hatte. Und natürlich musste man dann nochmal am Anfang gerade diese Karten durchlesen, gucken, was bringen die einem eigentlich. Aber an sich fand ich jetzt eigentlich, dass es sich jetzt ja eigentlich recht schnell vom Spielen her angefühlt hat. Natürlich hat es seine gewisse Zeit. Aber ich finde, das ist dem Spiel auch, wird dem Spiel auch irgendwo gerecht. Also ich glaube, wenn das jetzt ein deutlich kürzeres Spiel wäre, würde es dem Ganzen gar nicht so gerecht werden. Ne? Weil ich meine, gerade diese politischen Entscheidungen, die du ja auch triffst und sowas, das soll sich ja auch so ein bisschen so anfühlen. Von daher fand ich es eigentlich gut gemacht.
Kann ich voll unterstützen. Also es ist wie bei Hegemony. Bei Hegemony spielt sie auch mal 4 Stunden und es fühlt sie danach auch nicht nach 4 Stunden an oder nach verschwendeter Zeit. Es macht einfach Spaß. Und muss sagen, die Macher oder der Verlag hat wieder bewiesen, dass die gute Spiele können. Ne? Also man muss sich nur mit viel Spielzeit anfreunden können. Einer gewissen Komplexität. Ich finde, die Spiele sehen immer deutlich komplexer aus, als sie sind. Wenn man das jetzt mal runterbricht, ne? Du hast 8 verschiedene Aktionsmöglichkeiten. Das war es in dem Spiel, ne? Ein bisschen Management dann noch, aber ja, geiles Teil auf jeden Fall.
Hört sich auf jeden Fall super interessant an, ne? Und hört sich auch an, wird ja dann immer verglichen, weil hat so grob die gleiche Optik wie Hegemonie, aber das ist so, wie du sagst, hat das ja überhaupt nichts miteinander zu tun, außer die Autoren, ne? Und das ist ja eigentlich auch gut, wenn sie das machen. Dann ist natürlich immer fahrlässig zu sagen, dass der Nachfolger von Hegemonie ist einfach ein anderes Spiel dann offensichtlich.
Ja. Also Daumen hoch für World Order.
Absolut. Ich fände es auch einfach mal spannend. Ich würde es, glaube ich, mal gerne spielen ohne diese asymmetrischen Nationen, um zu gucken, wie sich die Nationen eigentlich ausbilden würden, ne? In welche Richtung die eigentlich gehen würden, ob es weniger Panzeraufrüstung gäbe, was eigentlich so passieren wird. Fände ich mal ganz spannend. Ich meine, kann man ja theoretisch auch machen, ne? Indem man einfach die Decks mischt und die unterschiedlichen Startbedingungen halt ja auf dem Tableau wegnimmt. Das fände ich auf jeden Fall mal eine spannende. Also ich meine, klar, es ist ein ganz anderes Spiel, ne? Das definitiv. Aber ich fände es einfach spannend, wie sich dann die Welt entwickeln würde in dem Fall.
Aber das, so wie ihr erzählt habt, beweist das ja schon, dass die sich so ein bisschen politisch da reingefühlt haben und diese untereinander Zwänge tatsächlich so abgebildet haben, dass man wirklich das Gefühl hat, okay, jetzt kann ich Sachen nachvollziehen, die ich vorher nie nachvollziehen konnte. Wenn das Spiel einen dazu bringt, genervt zu sein von seinem Koalitionspartner sozusagen, dann ist das genau, glaube ich, die Knöpfe, die das Spiel drücken will.
Ja. Was ich auch cool fand, man hat immer so am Anfang von einer Runde, wenn man so seine Karten auf die Hand gezogen hat, dann muss man erstmal gucken, was hat man eigentlich so an politischen Entscheidungen auf der Hand, und dann hat man entsprechend seine Ausrichtung gewählt. Also es gab das eine war in diplomatischer Fokus, militärischer Fokus, und das dritte war
inländischer Fokus.
Inländischer Fokus, danke. Genau, und das hat man immer so danach ein bisschen, was man auf der Hand hatte. Das hat es dann einem erleichtert, ne, in welche Richtung will man eigentlich gehen, weil am Anfang hatte ich tatsächlich eine Richtung ausgewählt, weil ich dachte, das macht jetzt Sinn, und dann habe ich erst während dem Spiel gemerkt, oh, die Karten, die ich habe, passen so gar nicht dazu. Das ist dann halt richtig richtig blöd, aber gut, lernt man dann für die nächste Runde draus.
Ja, cool.
Ich muss sagen, mich hätte dieses Spiel überfordert. Ich bin bei solchen Spielzeiten eigentlich raus. Das ist ein bisschen zu lang für mich, ein bisschen zu viel. Das ist ein Spiel, bei dem ich mir einfach immer sehr dumm vorkomme, obwohl es vielleicht gar nicht so irre komplex ist. Aber irgendwie kriege ich so eine Spieldauer mit meiner Aufmerksamkeitsspanne nicht unbedingt gestemmt. Das ist
aber eigentlich wäre es ja dann guter Gesellschaft gewesen, weil ich kam mir auch sehr oft sehr dumm vor, muss ich sagen. Aber ja, man muss die Spielzeit mögen. Ne? Wenn jetzt kein Typ ist für 4 Stunden ein Spiel, dann auf nicht. Gar keinen das Fall. Ist, ja.
Nee, nicht meins. Wobei irgendeine gemeine, masochistische Stimme in meinem Kopf sagt, dass ich irgendwann in meinem Leben vielleicht doch mal eine Runde Twilight Imperium spielen möchte. Aber dann schütteln 9 von 10 Stimmen in meinem Kopf hektisch den Kopf und sagen, nein, das willst du eigentlich gar nicht. Was redest du da für einen Blödsinn? Und dann fängt die 10. Stimme an, die Tetris-Melodie zu summen. Und dann drehe ich mich wieder im Kreis.
Das ist wahrscheinlich wirklich so eine Vorliebe. Also Jan hatte irgendwie am Tag darauf zu mir gesagt, Sarah, ich habe dich jetzt 2-mal bei so langen Spielen gesehen. Ich weiß gar nicht, haben wir Limit und World Order an einem Tag gespielt? Oder waren das an zwei unterschiedlichen Tagen?
Das müssen 2 verschiedene Tage gewesen sein, oder? Oh, ich weiß es gar nicht.
Sag mal World Order. Auf jeden Fall.
Kann gut sein, dass das Limit freitagsabends war oder so. Aber auf jeden Fall hat er so gemeint, bei World Order, alle haben nur da gesessen, waren irgendwann so ein bisschen, haben genervt ausgesehen. Ich war so, okay, was muss ich jetzt mal machen? Und für mich ist das tatsächlich solche Spiele, ja, ist eher Entspannung in gewisser Weise. Also gerade was die Social Battery angeht, das ist ganz spannend, das habe ich mal beobachtet. Also gerade wenn meine Social Battery extrem low ist, ne, und ich eigentlich gar nicht so viel mit Menschen zu tun haben will, wenn ich dann aber so komplexe Spiele spiele, in die man sich so reindenken muss, wo man gar nicht so miteinander interagieren muss, dann tut mir das extrem gut, dann entspannt das mich. Also ich sehe das dann auch immer auf meiner Uhr, mein Stresslevel geht dann runter, ich bin dann entspannt. Also ja, wenn ich die Geschicke quasi der Welt manage, dann das entspannt mich.
Okay.
Als USA.
Das ist entweder sehr beruhigend oder sehr beunruhigend. Ich lasse das einfach mal unkommentiert im Raum stehen.
Lassen wir offen.
Okay, Dennis, hast du noch ein kürzeres Spiel?
Ja, natürlich. Ich habe ja wirklich nicht viel gespielt, aber ein Spiel, das ich noch nicht kannte, das hatte Christian mal wieder mitgebracht, ist schon ein bisschen älter, aber vielleicht kennt ihr es, ein Partyspiel namens Voodoo. Es geht darum, dass wir alle so Hexendoktoren sind, uns gegenseitig Flüche um die Ohren hauen und damit Siegpunkte machen. Und wir machen nicht nur Siegpunkte, wenn wir die anderen verfluchen, sondern auch, wenn diese ihren Fluch brechen. Und das wollen wir natürlich eigentlich immer verhindern, dass die anderen Siegpunkte machen. Die Flüche sind halt gewisse Aufgaben oder Bedingungen, die man erfüllen muss, beziehungsweise nicht erfüllen darf. Ja, das fängt dann damit an, dass irgendwer seine Spielkarten nur noch mit 2 Fingern halten darf oder dass jemand, bevor er würfelt, man würfelt um Ressourcen quasi und mit diesen Ressourcen kann man dann die, oder Symbole und mit diesen Symbolen kann man dann die Flüche wirken oder Karten kaufen. Bevor man würfelt, muss man irgendein bescheuertes Tiergeräusch machen. Oder so. Und das addiert sich und es wird einfach albern und ist ein simples, stumpfes Partyspiel, das in einer großen Gruppe einfach Laune macht.
Ja, vor allem die Kombination von den ganzen Flüchen, die du dann unter Umständen hast, wo du irgendwie nur noch mit einer Arschbacke auf dem Stuhl sitzen darfst. Jedes Mal, wenn du die Karte anpackst, musst du sagen, die ist aber heiß. Und oder jedes Mal fluchen musst, wenn du eine Karte ziehst, egal ob die gut oder schlecht ist. Ist schon nett, sage ich jetzt mal. Hat generell Spaß gemacht. Ich habe es ja auch schon mal gespielt. Manchmal ist es ein bisschen übertrieben, weil es geht, irgendwann kriegst du es halt einfach nicht mehr auf die Kette. Weder weißt du, was die anderen alles machen müssen, noch hast du selber manchmal auf dem Schirm, was du jetzt selber vergessen hast bei all deinen Flüchen. Schon sehr Slapstick-mäßig wieder.
Gibt es da Minuspunkte oder wie, wenn man das vergisst?
Wenn du deinen Fluch nicht, die Bedingung nicht erfüllst, dann ist halt Fluch gebrochen und derjenige, der dich verflucht hat, kriegt halt Siegpunkte. Je nach Fluch unterschiedlich, steht aber immer drauf. Und ja, es ist sehr bewusst, dass einige Flüche nicht miteinander kompatibel sind und du einige Sachen einfach nicht machen kannst. Wenn du mehrere Sachen zum Beispiel vor dem Würfel machen musst, dann kannst du die hintereinander machen. Das ist nicht das Problem. Aber wenn zum Beispiel immer jemand deine Karte anpackt oder so und du dann, keine Ahnung, irgendwie einen Kung-Fu-Tritt machen sollst, aber gleichzeitig nur die Karten so und nichts loslassen darfst und hast du nicht gesehen, eventuell noch irgendwem gerade eine Hand auf die Schulter legen musst, dann wird es langsam wirklich schwierig und kommt an die Grenzen des motorisch überhaupt Möglichen. Und das, wenn man nicht so ein Körperklaus ist wie ich.
Ja. Okay, ich glaube, ja, viel mehr kann man darüber wirklich nicht sagen, gell? Ja, Voodoo war es. Ne? Es heißt einfach nur Voodoo und zwar seltsam geschrieben. Man findet es quasi nicht.
V-U-D-U.
Voodoo.
Voodoo.
Okay. Ja.
Ich melde mich mal, Thomas.
Ja, melde dich mal.
Mit meinem Zeigestock, da muss ich noch gerade ein paar Props loswerden, und zwar an den Tobi von BSN, der mir ein riesen Geschenk gemacht hat an diesem Wochenende. Ich würde fast sagen, das Highlight des Wochenendes ist mein neuer ausfahrbarer Zeigestock. Ihr kennt ihn vielleicht schon von der Spielemesse oder von irgendeiner Spielemesse. Da haben es oftmals die Erklärer. Die haben quasi so einen Zeigestock, wo so ein Zeigefinger dran ist, den man ausfahren kann und damit Spiele erklären kann. Ich finde es mega, ich freue mich jetzt schon drauf. Ich habe es jetzt schon ausprobiert, auch Spiele zu erklären. Ich finde, es ist das Beste. Und Stefan hatte ihn tatsächlich bei World Order direkt benutzt. Und ich glaube, es hat dir geholfen, Stefan. Oder also mir hat es geholfen.
Ich wollte gerade sagen, es hat euch auf jeden Fall geholfen. Ne? Und ich muss sagen, dass also diese Zeigefinger mitbringen, das war echt so das Produktivste, was der Tobi an dem Wochenende gemacht hat. ja, vielen Dank, Tobi, auf jeden Fall, falls du das hörst, ne?
Genau, das ist sehr wertschätzend. Und? Aber warum ich meinen Zeigefinger gehoben habe, mich interessiert es jetzt echt, du hast eben gesagt, Thomas, in unserem Podcast bei BSN, dass Energy Empire auf der 2 gelandet ist von deiner Wertung.
Ja.
Mich interessiert brennend, was ist die 1?
Meine 1 ist immer noch und wird es wahrscheinlich auch eine ganze Zeit lang bleiben, New Frontiers. Das ist ein Spiel, da habe ich schon mal in einer Folge drüber berichtet. Wer schon mal, jetzt komme ich wieder nicht auf den Namen des sehr vergleichbaren Spiels. Auf jeden Fall ist es ein Aktionsauswahlspiel, in dem wir wir haben als Nation einen Quantensprung entwickelt, quasi, um auf andere Planeten zu kommen, entdecken neue Planeten, versuchen die passend zu unserer Kolonie zu entdecken und ist richtig beschissen jetzt erklärt. Auf jeden Fall kannst du halt diese Planeten kolonialisieren. Du kannst Ressourcen anbauen, die halt handeln, verkaufen. Und es geht halt darum, am Ende, wie bei den meisten Spielen, die meisten Siegpunkte zu bekommen. Aber diese Variation zwischen den Planeten, die du entdecken kannst, und gleichzeitig diese Aktionsauswahl, dass ich andere dazu bringen kann oder andere meine Aktion aufzwingen kann, führt halt zu einem sehr schnellen Spielfluss. Deswegen, ich mag das sehr gerne, das Spiel. Aber es hat keiner von euch mitgespielt und ich habe schon mal drüber geredet, deswegen wollte ich es jetzt nicht groß nochmal erklären, aber ich kann es nur empfehlen. Ich komme jetzt schon wieder nicht auf den Namen von dem passenden Spiel.
Klingt auf jeden Fall spannend. Ich gucke mir das gerade mal an. Das heißt, das Ziel ist es, diese Planeten zu besiedeln.
Ja, ganz genau. Also im Endeffekt ist das halt eine Aktion, ist die halt aus dem Beutel zu ziehen. Der die Aktion ausgeführt hat, der darf die dann machen und noch ein bisschen stärker und alle anderen folgen dieser Aktion halt einfach. Wie man das von vielen anderen Spielen heutzutage auch kennt. Puerto Rico ist es. Also wer schon mal Puerto Rico gespielt hat, der kann sehr, sehr schnell in dieses Spiel hineinfinden. Es ist wie Puerto Rico, nur dass jedes Feld seine eigene Spezialfähigkeit hat.
Ist schwarze Würfel?
Nein.
Okay.
Aber die Ressourcen da drin sind sehr fancy, es sind sehr große Würfel.
Okay.
Genau. Womit machen wir weiter? Wir haben noch ein ganz kleines Spiel gespielt. Das ist auf Platz 12 geschafft. Bei Torben wahrscheinlich auf Platz 29 von 28, weil er während dem Spiel aufgestanden ist und hat gesagt, nee, ist mir zu langweilig, ich gehe jetzt. Und zwar haben wir Risk the Abyss gespielt. ein kleines Würfelspiel, ein Kickstarter. Ich habe es als Print and Play gebackt, deswegen habe ich das jetzt schon. Viele, die das als physische Version haben, warten noch drauf. Wer es aber mal anspielen will, Risk the Abyss, kann das im Tabletop-Simulator tun. Im Endeffekt ein einfaches Würfelspiel, in dem wir Würfel werfen, versuchen mit unseren Tauchern in die Tiefe zu tauchen und da Schätze zu finden. Für manche Schätze brauchen wir Schlüssel, um die aufzuschließen quasi. Und wenn wir Fische fangen wollen, müssen wir die mit der Harpune schießen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, unser Schiff, wo wir die Schätze abliefern können, zu bewegen. Und was gibt es noch? Genau, wir können uns bewegen mit anderen Zahlen. Und eine Sache gibt es noch, nämlich Sauerstoff. Wenn wir zu viel Zeug mitschleppen, brauchen wir Sauerstoff. Wenn wir keinen Sauerstoff haben, müssen wir das Zeug, was wir gesammelt haben, fallen lassen. Ist so ein bisschen wie Tiefseeabenteuer, nur in komplexer. Vor allen Dingen deswegen, weil wir nicht einfach nur Punkteplättchen aufheben, sondern die ganzen Sachen, die wir fangen, auch sich bedingen untereinander. So kann ich zum Beispiel einen Tintenfisch fangen oder auf Tintenfischjagd gehen. Es gibt mehrere Tintenfische. Dann gibt es zum Beispiel eine Statue, die gibt mir einen extra Siegpunkt für jeden Tintenfisch. Und dann gibt es vielleicht noch weiter unten noch ein anderes Teil, was mir für jedes Symbol, was der Tintenfisch mitbringt, nochmal 2 Siegpunkte gibt. So kann ich mir tatsächlich über das Spiel so eine kleine Punkte-Engine aufbauen. Wenn dann die Würfel mitspielen, denn wir haben kniffelmäßig, werfen wir 6 Würfel, diese Würfel geben unsere Aktionen wieder, wir dürfen beliebig viele Würfel 2-mal neu werfen und manchmal hat man vor, so Jason Statham-mäßig in die Tiefe zu tauchen mit der Harpune im Anschlag und will den Megalodon legen. Allerdings kann es dann sein, dass du vielleicht nach unten kommst, aber keine einzige Harpune würfelst und dann mal gucken musst, was du vielleicht sonst so mit den Aktionen machst. Denn wir müssen erst die Aktionen auswürfeln und dann gucken, wie wir die Aktionen am besten umsetzen. Ich finde das Spiel sehr cool.
Sel? Mir fällt kein Film ein, in dem Jason Statham taucht, geschweige denn Haie jagt.
Mac. Und? Halt dich fest. Mac 2.
Habe ich beide nicht gesehen. Okay, ich bin still.
Es ist der Megalodon. Er jagt ihn 2-mal, gleich mehrfach. Ja, genau. Und es ist tatsächlich so, dass du da ein bisschen überlegen musst. Ne? Du musst gucken, was ist für dich jetzt am wichtigsten? Welches Risiko gehe ich ein? Gehe ich das Risiko ein, nochmal neu zu würfeln, weil ich nicht genug Sauerstoff habe? Oder hebe ich jetzt einfach Sachen auf, wo ich sage, naja, egal, dann fallen sie halt auf Meeresgrund. Das, was ich jetzt kriegen kann, ist besser. Wie setze ich das Boot, setze ich das vielleicht von anderen Leuten weg, weil die dann es schwieriger haben, ins Boot zu kommen und, und. Also da sind schon ein paar Entscheidungen, die man treffen muss. Ist also nicht so fix gespielt wie Tiefseeabenteuer. Und wenn man das zu viert spielt, dauert es halt 5 Minuten, bis man wieder dran ist. Das ist dem einen oder anderen zu viel, offensichtlich. Aber ja, Sarah, wie hat es dir denn gefallen? Ben hat ja auch mitgespielt. Ich weiß nicht, was er dazu gesagt hat.
Ich glaube, ihm hat es auch gut gefallen. Ich fand es auch ein schönes kleines Spiel. Ne? Also gerade, das war ja einfach so, das hast du ja so in die Tasche packen können, ne? So von, ja, von der Größe her. Das fand ich halt mega, dass du es einfach so schnell mal aufgespielt hast, ne? Und auch schnell erklärt. Aber trotzdem, wie du richtig sagst, es hat halt irgendwo gewisse Entscheidungen erfordert. Und ja, der Glücksmechanismus hat schon ein hohes Frustrationspotenzial. Vielleicht, ja. Ich glaube einfach, das Würfelglück war an diesem Wochenende auch gar nicht so bei mir. Wenn ich da an die Partie mit Farm Race auch denke, es war unterirdisch mein Würfelglück. Und ne, du erinnerst dich vielleicht, dass ich schweren Herzens auch einige Dinge auf den Meeresgrund habe sinken lassen müssen. Ja. Das ist dann halt schon echt hart, aber gut, ne, ist ja immer die Frage, ob du das Risiko eingehst oder eher auf die sichere Kante spielst. Aber deswegen fand ich es echt, also ich finde, es ist schnell gegangen. Ne? Man hatte irgendwie ganz schön diese Würfelübersicht, wo man denn die Würfel hingelegt hat. Das hat mir nochmal auch geholfen. Ne? Ich finde, das lässt es auch einfach schneller die Entscheidungen treffen und spielen, als wenn du jedes Mal nochmal überlegen musst, was ist jetzt welcher Würfel. Und ja, ich fand es auch ganz cool, dass du halt so verschiedene, so wenn du zum Beispiel eine bestimmte Art gesammelt hast und dann für die Anzahl der Art nochmal Punkte bekommen hast, das hat bei mir leider so gar nicht geklappt, weil zum einen was auf den Meeresgrund gefallen ist und das andere hat entweder du oder Torben mir vor der Nase weggeschnappt. Das war echt mega frustrierend. Aber man kann seine Gegenspieler dann auch so ein bisschen ärgern, wenn man das Boot dann entsprechend weiter bewegt. Also es hat ja ganz nette so Interaktionsmechanismen drin, die das ja Spaß machen. Also fand ich gut. Ja.
Deswegen, ich spiele es auch immer wieder gerne. Und ja, ist so auch ein kleines verstecktes Highlight, was nachher wieder niemand kennen wird. Na gut. Hast du selber noch irgendwas?
Also ich hätte jetzt natürlich noch einen dicken Brecher dabei, ne? Den ich definitiv noch bringen möchte.
Bring Thomas ans Limit.
Genau, ich bringe Thomas ans Limit. Das ist, glaube ich, der Titel der Folge. Ja, das Spiel Limit, das ich mir letztes Jahr, nachdem ich es auf der Spielemesse, und ich glaube tatsächlich, ich habe nochmal überlegt, ich glaube, es war, als ich letztes Jahr, also das Schicksal hat begonnen, als ich letztes Jahr am BSN-Stand auf der Spielemesse war und mit einem gesprochen habe, der quasi einer unserer Fans, der vorbeigekommen ist und mir dann gesagt hat, als ich ihn dann gefragt habe, so, hey, welches Spiel würdest du mir empfehlen? Das habe ich so ein paar Leute gefragt und einer hatte mir Limit empfohlen. Thomas, du kannst quasi der Person jetzt grüßen. Ausrichten. Ich weiß nicht, wie viele Stunden es gedauert hat, aber es hat sich vielleicht nicht ganz zu deinem Lieblingsspiel entwickelt. Was ist Limit? Limit ist eigentlich ist es eine Simulation. Also eigentlich ist es zwar schon ein Zivilisationsspiel, aber ich glaube, ne, das ist so auch oftmals die Kritik, dass es dem Namen Spiel vielleicht nicht so ganz gerecht wird, weil es sich doch mehr nach einer Simulation als nach einem Spiel anfühlt. Man spielt in dem Spiel quasi, also man hat einen Planeten und man spielt jeweils eine Nation, die versucht, ihre Nation weiter voranzubringen. Und was ich daran so interessant finde, also man trifft politische Entscheidungen immer am Anfang von jeder Phase. Da gibt es dann, am Anfang hat jeder das gleiche Kartenset und dann kann man sich in jeder Runde nochmal neue Karten dazunehmen. Und zwar, es gibt drei verschiedene Bereiche, da muss man sich immer entscheiden, möchte ich eher so ein bisschen die Gesellschaft voranbringen, also was für die Bildung tun, was für die Gesundheitsversorgung, oder möchte ich eher sowas für meine Industrienation tun, also so die Produktion stärken, oder möchte ich vielleicht doch eher so in Thema Militär vielleicht auch investieren, beziehungsweise auch Wirtschaft, das sind so die anderen drei Karten, der andere Kartenstapel. Und dadurch unterscheiden sich dann entsprechend die Nationen, wie man sie entsprechend spielt, durch diese unterschiedliche Entscheidung, die man hier trifft, welche Stapel man in sein Deck mit aufnimmt. Also in der Hinsicht ein Deckbuilding-Mechanismus und es ist eigentlich recht, sag ich mal, einfach gehalten. Ich glaube, also es ist schon, man muss am Anfang relativ viel erklären, weil es relativ viele Tableaus hat. Aber man hat so quasi eine Spielerhilfe, die eigentlich einen sehr gut durchführt, weil die Gesellschaftsphase ist im Grunde was parallel bei jedem parallel abläuft und was man durchspielt, wo dann entsprechend Dinge passieren wie der Versorgung, der Konsum, Wirtschaftswachstum, aber auch Wachstum von der Bevölkerung, also der demografische Wandel. Und dann zum Schluss kommt noch die internationale Phase und in genau dieser Phase wird geguckt, haben wir Krisen ausgelöst? Weil das ist genau das, worum es in dem Spiel geht. Bestenfalls keine Krisen auszulösen. Man spielt über 7 Generationen hinweg und versucht natürlich, diese 7 Generationen zu überleben, die Welt dabei noch ganz zu lassen. Wenn man aber schon vor der 7. Generation mindestens 4 Krisen ausgelöst hat, dann ist die Welt quasi am Ende. Und damit endet dann auch das Spiel. Ich glaube, wir haben es bis in die 7. Generation geschafft. In der 7. Generation sind aber noch einige Krisen ausgelöst. Ich glaube, wir hatten im Endeffekt 6 Krisen oder so. Ich kann es gar nicht mehr genau sagen. Was hat mich an dem Spiel so fasziniert? Es war ganz interessant, als ich es angespielt hatte auf das Spiel. Und dann habe ich die Intention vom Autor gelesen. Und der bezieht sich dann auf den Meadows Report, der in den 70er oder 80er Jahren, ich glaube 70er war es, Jahren rauskam. Und der quasi so ein bisschen die Grenzen unseres Planeten klar machen. Und das Buch habe ich tatsächlich dann auch geschenkt bekommen, zumindest ein Update. Und ich finde es super spannend, sich damit mal auseinanderzusetzen, da sie Wachstum auch Grenzen hat. Und ich glaube, in der Hinsicht fühlt es sich vielleicht für viele schwierig an, weil zum Beispiel im Gegensatz zu Energy Empire, wo es darum geht, Wirtschaftswachstum, ich will quasi Wirtschaftsaufschwung, ich will meine Nation aufbauen, ich will weiter ausbauen, ne, höher, größer, besser, ist dieses Spiel eher, das zeigt einem die Grenzen auf Und das heißt, was ja auch Energy Empire in gewisser Weise auch macht mit Pollution und allem.
Absolut, ja.
Absolut, genau. Limit macht es dann noch ein bisschen stärker. Das ist wahrscheinlich auch dem Namen geschuldet. Aber vielleicht willst du auch mal was sagen, Thomas, was dich an dem Spiel fasziniert hat oder auch gestört hat.
Ja, keine Ahnung. Da weiß ich schon gar nicht, wo ich anfangen soll. Also im Endeffekt sind wir mit der Prämisse da reingegangen, Spiel, du hast deine Nation, wir können Bündnisse untereinander eingehen, wir wollen versuchen, über einen gewissen Zeitraum das Spiel zu rocken, ohne die ganze Welt zu zerstören, in Anführungszeichen und so. Und dann war mein Mindset schon so, cool, dann guckst du jetzt mal und baust dir was auf. Und das war schon der erste Fehler. Alleine der Gedanke, du baust dir jetzt mal was auf, das will das Spiel nicht. Das hat es ja auch gezeigt mit der Endauswertung dann nachher. Im Endeffekt war es so, dass du ja auch deine Gesellschaftsschichten hast. Die Gesellschaftsschichten, die wirken sich auf verschiedene Sachen aus. Das heißt, wenn es deiner Gesellschaft zu einem gewissen Punkt gut geht und du hast auch genug Nahrung für die, dann werden das immer mehr. Und es wird halt auch immer schwieriger, die zu füttern. Wenn du die füttern willst, musst du wieder so viel anbauen, dass du automatisch wieder schlechte Token in die Mitte spielst, wovon alle was haben, das, oder negativen Effekt haben. Das heißt, egal wie gut du in dem Spiel bist, das spielt eigentlich gar keine Rolle, wenn andere Mist bauen, wie das auch bei unserer echten Welt ist. Das heißt, wenn wir als Deutschland die Welt komplett zerstören oder unsere Umwelt komplett zerstören, die Natur hört ja nicht an Grenzen auf, sondern dann haben auch Belgien und Luxemburg, keine Ahnung, ein Problem damit, weil die Nachbarstaaten sind. Und hier ist es in dem Spiel genauso. Das heißt, irgendjemand ballert sich voll mit irgendwelchen Problemen und du selbst musst das dann halt auch ausbaden, obwohl du die ganze Zeit versucht hast, eben das zu vermeiden. Das ist natürlich total gut umgesetzt, wieder realistisch umgesetzt. Allerdings sind wir da der Simulation wieder so nah, dass das Spielgefühl mir da flöten gegangen ist. Es war ja auch einmal die Situation, wo du irgendwas gemacht hattest vor mir, was du noch nicht machen konntest. Ich weiß es schon nicht mehr. Auf jeden Fall, dadurch hatte ich enorme Probleme in der nächsten Runde bekommen, weil mir dann diese Ressourcen gefehlt haben. Das ist auch ein Problem mit den Bündnissen, weil Bündnisse einzugehen ist bei Limit gar nicht so einfach, weil niemand sagt einfach, ja, hier hast du meine Ressourcen, ich brauche die gerade eh nicht. Du brauchst schon eigentlich immer alles. Und wenn ich gewusst hätte, wo das Spiel hinführt in den nächsten 2 Stunden, nachdem wir 2 Stunden gespielt hatten, dann hätte ich da auch nicht so ein Wachei drum gemacht, weil ich gewusst hätte, ja, ist ja scheißegal, du verlierst eh alles. Also spielt keine Rolle, ob du jetzt eine Runde früher oder später alles verlierst. Und das war bei mir halt dieses, ich baue was auf, ich habe Spaß. Okay, jetzt geht irgendwas kaputt. Okay, ich versuche das irgendwie hinzumachen mit einem Bündnis. Dann habe ich mit Alex ein Bündnis gemacht. Alex hat schon gehasselt, boah, ein einziges Öl, ne? Ich kann dir eigentlich dieses Öl nicht geben, hat er mir doch gegeben, hat dadurch super viele Siegpunkte verloren, weil er dann gemerkt hat, oh nein, jetzt kann ich selber diese eine Aktion nicht mehr machen. Das war halt eine komplette Katastrophe. Und dann ging das einfach nur noch von Runde zu Runde. Meine schöne Gesellschaft, die ich aufgebaut habe, ist einfach immer weiter nach unten gestorben. Und alles, was ich gemacht habe in den 2 Stunden vorher, ist in den nächsten 2 Stunden einfach komplett vernichtet worden. Sodass ich am Ende quasi so dastand wie am Anfang. Sodass ich echt das Gefühl habe, okay, warum habe ich jetzt hier 2 Stunden gesessen? Ich raff's nicht. Wir hätten eine Stunde spielen können. Das Ergebnis für mich persönlich wäre dasselbe gewesen. Und das habe ich so krass nicht gefühlt. Und ich habe auch nicht gefühlt, dass wir mit 6 Personen an dem Tisch saßen. Also das habe ich so hart überhaupt gar nicht gefühlt. Ich habe nur gedacht, warum wollte sie das mit 6 Personen spielen? Ich verstehe es nicht. 2 reicht, 1 reicht, sie alleine reicht. Warum sitze ich hier? Ja, das war halt, ab einem gewissen Punkt ist meine Stimmung halt echt gekippt. Ich habe versucht, das in mich reinzufressen. Es hat wahrscheinlich nicht funktioniert. Aber ja, kannst du ja mal erklären. Du hast ja schon gesagt, was dich daran fasziniert. Die Ruhe, diese Entscheidungsvielfalt, das Deck, was du ausbauen kannst, wo du dich in verschiedene Richtungen entwickeln kannst. Das Spiel macht schon viel. Und ich sage auch nicht, dass das unbedingt ein Kackspiel ist. Ich sage nur, dass das sowas von überhaupt nichts für mich ist. Aber ich habe gleich für alle, die ein bisschen mit mir mitfühlen, nochmal ein gutes Spiel was ich dem entgegenwerfen kann.
Ich habe noch direkt eine Frage, weil ich glaube, das war ja auch einer meiner Wünsche, was ich spielen wollte am Brettspiel-News-Wochenende. Bin ich leider nicht zugekommen. Ich habe in der Zeit, glaube ich, vier andere Spiele
leider
gespielt.
Sagen.
Ich habe, glaube ich, vier andere Spiele in der Zeit gespielt und genüsslich geguckt, wie Thomas Spaß hatte. Alles, was ihr beide gesagt habt, also sowohl das, was Thomas als auch das, was du, Sarah, gesagt hast, triggert mich voll, das Spiel auszuprobieren. Das Einzige, was mich so ein bisschen, abschreckt, ist halt die Spielzeit für die Art von Spiel. Lag das daran, dass ihr zu sechs gespielt habt? Also würdet ihr sagen, zu dritt oder zu viert geht es deutlich schneller? Oder muss man das zu sechs spielen, weil es dann deutlich besser funktioniert? Oder wie skaliert das mit der Spielerzahl? Ja.
Das war ja gerade schon die Frage von Thomas, warum zur Hölle wollte ich das zu sechs spielen? Einfach aus reinem Interesse, weil ich es noch gar nicht zu sechs gespielt habe, weil das Spiel bis sechs geht und wirklich einfach pures Interesse, was du dann quasi dein Leid war und was du aushalten musstest. Ich wollte einfach wissen, wie es sich zu sechs anfühlt. Und ja, du hast vollkommen recht. Also zu viert, weil man braucht natürlich, ich glaube, mindestens drei oder vier, dass man auch diese Koalitionen machen kann. Mhm. Das finde ich halt auch nochmal irgendwo, was spannende Interaktion im Spiel, was jetzt bei uns, glaube ich, gar nicht so stark rauskam, aber in anderen Partien schon, wo andere halt mehr so Richtung Militär sehr stark gegangen sind wo man sich dann halt wirklich so ein bisschen schützen musste. Aber bei uns ging es ja auch teilweise in Richtung Aufrüstung. Also ja, ich glaube, ich würde das Spiel eher Richtung Dreier- oder Vierer-Runden machen. Es funktioniert auch zu zweit. Wir haben es auch schon zu zweit gespielt. Wobei ich es spannender finde, wenn es halt mindestens drei oder vier Personen sind. Aber klar, von der Spieldauer her, ich muss mal gerade gucken, 40 Minuten pro Person ist angegeben.
Ja, wir haben 4 Stunden gespielt. Ja, gut 4 Stunden haben wir gespielt.
Ja.
Zu sechst.
Ja, das wird ja dann hinkommen, oder?
Also ich sag mal so, das wäre ja dann auch ein nettes Experiment. Theoretisch kannst du es ja versuchen, das ist wahrscheinlich ziemlich einfach, das kooperativ zu spielen und einfach zu versuchen, die Welt so lang am Leben zu halten, dass du halt durchkommst, mehr oder weniger. Ne? Das ist ja auch dann wieder ein Experiment. Was mich halt so gefuchst hat, ist, dass Jan die ganze Zeit so gespielt hat, dass er, weiß Gott bitte, keinen Fortschritt macht in nichts. Das Einzige, was er gemacht hat, ist ein paar Ländereien sich dazu geholt. Und er hat einfach nur versucht, nichts zu machen. Er hat einfach 4 Stunden versucht, möglichst auf Startlevel zu bleiben und hat damit einfach das Spiel gewonnen. Und das ist schon, das ist natürlich auch wieder ein super interessantes Gedankenexperiment, weil das uns genau das natürlich vor die Nase halten will. Sei doch zufrieden mit dem, was du hast. Mhm. Ne? Und nicht expandieren. Genauso wie das auch Energy Empire macht. Ne? Wenn ich die Umwelt ausbeute und meine ganzen Felder mit Plättchen belege, die schlecht für mich sind, dann geht das halt nicht gut für mich aus, gell? Und hier das Spiel macht das ja halt genauso, ne? Ja. Und das, die Grundidee finde ich ja gut, aber es war halt super schwierig auszuhalten.
Das verstehe ich absolut. Also, und auch von der Spieldauer her, also dem Autor ging es ja tatsächlich auch darum, dass man einfach ausprobiert, Dinge ausprobiert und dann darüber spricht, welche Entscheidung man getroffen hat, warum man die getroffen hat, was man vielleicht hätte anders machen können. Weil wenn ich noch an meine erste Spielpartie denke, ich wollte eigentlich direkt am Anfang Lebensstandard hochbringen. Ne? So, was man so aus Spielen kennt, das ist so das Ziel, Lebensstandard hochbringen. Dann ging mein Lebensstandard hoch, dann ging aber auch die Produktion, der Konsum hoch, ja, also höherer Lebensstandard, mehr Luxus. Klar. So, dann musste ich plötzlich mehr produzieren, dann habe ich mehr die Umwelt verschmutzt. Also dann wird das so eine Abwärtsspirale, ja, und obwohl ich ja eigentlich versucht habe, das Ganze ne, mit Bildung und mit Veganismus und allem Möglichen zu machen, und trotzdem ist es irgendwie so in die Abwärtsspirale gegangen. Und das finde ich so ganz spannend, auch so zum Schluss nochmal diese, wie nennen sie es, dass du diese Probe nochmal machen musst, ne? wie stabil deine, ne, deine Nation eigentlich ist. Also da hast du nochmal so zum Schluss wirklich eine Stabilitätsprobe.
Ja, genau, wo einfach nochmal gecheckt wird, wo du einmal nochmal das ganze Ding durchlaufen musst, wie kommt deine Bevölkerung mit dem jetzigen Stand deiner Wirtschaft klar, sozusagen.
Genau,
ne?
Genau. Und also so gerade das darüber diskutieren, gerade in der heutigen Zeit, finde ich das total wichtig. Und aber klar, ne, ich verstehe deine Punkte schon. Ich freue mich, wenn Stefan es trotzdem mit mir mal spielen will. Gern dann in einer Drei- oder Vierer-Runde.
Das ist ja wieder
Thomas aber.
Das ist ja wieder die uralte Debatte. Brettspiele können so viel mehr als einfach nur Spaß machen und unterhalten. Sie können halt auch kritisch sein, das sogenannte Serious Gaming. Sie können den Status quo auf den Prüfstand stellen. Sie können bilden, sie können kritisieren und sie können auch Kunst sein. Und nicht viele Spiele schaffen es, das hinzukriegen und aber auch gleichzeitig Spaß zu machen. Und das sind zwei sehr unterschiedliche Dinge, wo dann die auch manchmal ein bisschen tatsächlich auseinanderlaufen, wo man sich überlegen, wo sich Designer auch wirklich überlegen muss, machen wir jetzt wirklich hier eine harte Aussage oder versuchen wir die Leute noch ein bisschen zu unterhalten? Wenn auf jeder Karte oder so ein alberner Flufftext drunter steht, könnte es passieren, dass dann die Ernsthaftigkeit des Spiels doch drunter leidet und damit die Aussage untergraben wird. Ganz, ganz spannender Design Space, in dem sich diese Spiele bewegen. Und ganz so viele Spiele dieser Art gibt es nicht. Mir fallen so The Coast oder This War of Mine an. Vielleicht ein bisschen Frostpunk noch.
Night Shift,
möglich. Das habe ich noch nicht gespielt, ja. Aber ne, finde ich ein ganz interessantes Thema eigentlich.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, der Autor hat sich tatsächlich eher gegen, also oder nicht für Spaß entschieden, sondern wirklich eher für die Seriosität und die Wichtigkeit quasi dieses Themas.
Ja, ich kann das gleiche Spielgefühl nochmal gerade beschreiben in einer Stunde, wenn alle gleichzeitig spielen. Und zwar bei Moon Colony Bloodbath. Was nämlich exakt genau das Gleiche macht, nur dieses ganze Thema komplett auf die Schippe nimmt. Wir wollen den Mond kolonialisieren und nehmen da einen Haufen Leute mit und bauen da verschiedene Mondbasen aus und können haben ein Deck, was wir alle gleichzeitig spielen tatsächlich. Da können wir während dem Spiel auch zusätzlich Karten reinspielen, die nur uns betreffen. Generell wird aber einfach eine Karte aufgedeckt und die Karte sagt einfach so, handelt das jetzt ab. Zum Beispiel können wir Kisten produzieren, wir können Geld machen in unserer Mine, wir können Essen produzieren oder noch irgendeine andere Sache. Und welche von diesen Aktionen wir jetzt ausführen, ist dann uns selbst überlassen. Es gibt aber dann irgendwann den Kipppunkt, genauso wie bei Limit, wenn wir irgendwann merken, unsere Umwelt ist nicht mehr auf das ausgelegt, ne? Die Krisen kommen. Hier sind es einfach Roboter, die plötzlich Amok laufen. Denn wir haben anscheinend sehr schlecht unsere Technik gewartet und plötzlich wendet sich alles gegen uns. Es passieren überall Unfälle und die Roboter laufen Amok und die töten halt unsere Leute auf dem Mond. Daher das Blutbad. Und so ist es am Anfang, kriegst du das noch gut unter Kontrolle gehalten, dann haben deine Leute einfach Hunger, sagst du, ja gut, ich habe eben Äpfel produziert, esst Äpfel, alle sind glücklich. Aber irgendwann kommt halt der erste Roboter, der anfängt Amok zu laufen, dann verlierst du schon die ersten Leute. Und dann gibt es halt Karten, die du ausspielen kannst. Ne? Das ist eine von den Aktionen, wo du zum Beispiel Kisten drauflegen kannst, die du ja auch produzieren kannst. Dann werden die Karten dadurch stärker und so. Und am Anfang ist es halt so, du baust auf dir ein paar Karten, du machst ein paar Effekte, die untereinander harmonieren, dass deine Mine mehr produziert oder. Aber irgendwann ist es so, dass du dich dieser ganzen Roboterflut nicht mehr erwehren kannst. Deine 30 Leute, die du am Anfang mit auf den Mond genommen hast, sind alle tot und du musst Gebäude abreißen, die auch Leute drin haben. Und das Spiel endet, sobald irgendjemand komplett tot ist. Also sobald jemand aus dem Spiel ausgeschieden ist, wird einfach geguckt, okay, wer hat noch die meisten Leute am Leben und der gewinnt. Und das ist eigentlich quasi das Gleiche, ja, ist natürlich eine ganz andere Mechanik wie Limit, hat aber genau dasselbe Spielgefühl. Ich baue erstmal was auf, was mir dann komplett vom Spiel zerschossen wird. Nur, dass das hier mit dem Augenzwinkern ist und mit viel mehr Humor gehalten wird, die Sache. Es ist schneller gespielt. Du wartest nicht auf andere, weil alle eigentlich diese Karte, die aufgedeckt werden, gleichzeitig abhandeln. Und von daher war das für mich definitiv einige Plätze höher wie Limit. einfach aufgrund der Spielkürze, aufgrund dem Augenzwinkern und weil es halt einfach keine Simulation von irgendwas sein wird.
Bei deiner Beschreibung, ich habe jetzt Moon Colony Bloodbath noch nicht gespielt, aber als ihr vorhin Nimit beschrieben habt, musste ich an einen anderen Titel denken, und zwar an Galaxy Trucker, wo man sich in der ersten Hälfte des Spiels schnell ein Raumschiff zusammenbaut und dann in der zweiten Hälfte des Spiels einfach nur zuguckt, wie das Spiel das mühsam zusammengebaute Raumschiff auseinander nimmt.
Okay. Ja, das ist natürlich nochmal ein bisschen anders, ne? Aber ja, klar.
Natürlich.
Auch dann in der Hinsicht destruktiv, und du baust dir erst was auf und versuchst dann mit dem, was du dir aufgebaut hast, so weit zu kommen, wie es nur geht. Gell? Und dann mit im Idealfall mit irgendwas hinten rauszukommen. Ja.
Ganz genau.
Ja, stimmt. Eigentlich ein guter Vergleich. Also so vom Spielgefühl, es geht das alles so ein bisschen in dieselbe Richtung, nur wenn irgendwann der Kipppunkt kommt und der destruktive Teil des Spiels anfängt.
Nur, dass Galaxy Trucker das eben auch mit Augenzwinkern und Humor macht. Trotzdem kam die zweite Hälfte schon damals bei der ersten Auflage nicht so gut an wie die erste Hälfte, wo man das Raumschiff zusammenbaut. Das war für viele sehr unbefriedigend, wenn sie dann gesehen haben, wie in einzelner Meteorenregen diese mühsame Konstruktion direkt erstmal auseinanderreißt.
Ja.
Und
naja,
wenn das Spiel dann erstmal noch viel länger dauert, ist man ja noch emotional auch ein bisschen eigentlich investierter da rein. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das noch ein bisschen frustrierender ist.
Ja,
das
naja,
ist bestimmt die Länge. Aber ist das dann bei den Robotern? Das heißt, die Roboter sind dann, also ihr seid alle auf dem Mond.
Genau, jeder hat quasi seine eigene Kolonie.
Okay, also das heißt, nicht andere Roboter greifen deine Kolonie an, sondern quasi die eigene Roboterkolonie greift die eigene Kolonie an, oder wie?
Naja, also genau. Also der Roboter ist auch in diesem Deck. Und der Vorteil an dem Spiel ist, alles Positive, davon gibt es nicht so viel, aber alles Positive in diesem Spiel, was produziert oder so, das machen alle gleichzeitig. Das heißt, der Roboter, der greift nicht nur mich an und ich sage, oh, jetzt habe ich Pech gehabt, jetzt habe ich einen Roboter. Nein, der greift einfach alle an. Und alle haben das gleiche Glück, alle haben das gleiche Pech. Immer. Mhm. Ne? Und deswegen ist das auch nicht ganz so frustrierend, wie wenn jemand anderes dann halt bei Limit so eine, das habe ich schon wieder vergessen, so eine Krise auslöst und du hast gar nichts damit zu tun. Mhm. Du hast nicht ein einziges Mal so ein Token weggenommen von dieser Krise. Nichts hast du damit zu tun, aber trotzdem kriegst du es jetzt vom Spiel hart auf die Fresse, weil du nichts dagegen tun kannst. Das ist bei Moon Colony Bloodbath deswegen ein bisschen anders, weil dann alle gleichberechtigt sind. Der Roboter läuft einfach überall amok.
Okay, ja.
Okay, ja, das war Moon Colony Bloodbath und das doofe Limit. Stefan,
lassen
hast
wir
du
das
noch
mal
was?
So stehen.
Ja, genau.
Nichts Besonderes eigentlich mehr. Also Stichspiele könnte ich noch was erzählen. Wir haben noch Piep zusammen gespielt, aber da wurde auch schon viel drüber erzählt. Ja, ich glaube, ich wäre jetzt so mit meinen Highlights durch. Ich möchte auch keinen langweilen.
Ich glaube, bei uns haben wir noch nicht über Piep erzählt. Kannst du ja mal ganz kurz anreißen,
ja,
bevor wir
ganz
abbrechen.
Gut. Piep, eines meiner Highlights letztes Jahr, sieht super süß aus, ist aber richtig auf die Fresse. Ist sogar schon bei Asmodee jetzt unter dem Titel Zaunkönig erschienen. Ist ein sehr konfrontatives, nenne ich das, Bird-Placement-Spiel. Jeder repräsentiert eine Vogelschar, hat in jeder Runde einen Pool aus 4 Vögeln. Davon sind immer mindestens 2 der eigenen Fraktion. Die anderen 2 können auch von anderen Fraktionen sein. Und immer wenn wir uns so sind, platzieren wir einen dieser Vögel auf verschiedene Ortsplättchen. Da versuchen wir Mehrheiten zu bekommen, um Siegpunkte zu generieren und gegebenenfalls nach Teil auch spezielle Fähigkeiten freizuschalten oder noch Störenfriede zu bekommen. Störenfriede sind irgendwelche Kreaturen, Hund, Katze, Eichhörnchen, Vogelscheuche, die wir dann auch in der Runde benutzen können, um Schabernack zu treiben. Und das Coole ist halt in dem Spiel, dass wir halt nicht nur eigene Worker-Vögel setzen können, sondern auch die der anderen Spieler. Mit können wir den halt richtig reinscheißen. Also bei dieser Mehrheitenwertung ist es halt so, wenn irgendwo ein Unentschieden ist, kriegen alle, die an dem Unentschieden beteiligt sind, halt 0 Punkte. Und das kann ich immer schön provozieren damit, indem ich andere Vögel irgendwo reinsetze. Und das ist einfach das Lustige an dem Spiel. Hm. Es gibt eine coole Übersichtskarte auf so einem, was ist das hier, 10 mal 15 Zentimeter oder sowas, Papier gedruckt. Da ist eigentlich fast das ganze Spiel drauf erklärt. Anhand der Karte kann man das Spiel super erklären in 5 bis 10 Minuten. Dauert auch ungefähr so eine Stunde, würde ich mal sagen. Hat hohe Variabilität durch die verschiedenen Ortschaften und durch die verschiedenen Störenfriede, die man jede Runde reinnehmen kann. Und ja, sehr konfrontativ, das muss man mögen, ansonsten ist es gar nichts für einen. Ich mochte es. Ihr habt das sogar auch gespielt, Sarah, Thomas, ne?
Also, genau, ich habe es auch gespielt mit dir. Genau, Sarah, hast du auch mit uns mitgespielt?
Ah, du warst auch in der Runde dabei. Okay. Spannend. Hast du das mehrfach gespielt, Stefan? Oder?
Ich habe es, glaube ich, war der Daniel auch dabei? War das die Runde?
Das war das zweite Spiel, was wir gespielt haben. Ich glaube, da war Sarah noch gar nicht da. Wir haben das nach Magical Athlete gespielt.
Okay, ja, dann habe ich es mehrmals gespielt an dem Wochenende, ja.
Ja. Ich finde es halt, ne, es ist cool. Vor allen Dingen, weil nicht unbedingt die Mehrheit was über die Punkte aussagt, sondern wie du sagst, ne, du guckst halt, wenn du einen fremden Vogel hast, okay, dann mache ich da mal einen Gleichstand für die anderen. Und hier, ja, da setze ich den mal ganz nach oben, weil das kann ja auch genauso gut negativ sein. Manchmal ist der die meisten Vögel irgendwo hat, kriegt halt einfach null Punkte und der mittlere Platz kriegt halt die meisten Punkte. Das finde ich halt sehr, sehr cool designt. Und es ist so süß, wie du sagst, aber auch genauso fies. Richtig gut.
Ja, ich fand die Störenfriede auch super. Den Sandwurm, der quasi mit seinem Schwanz noch in einem anderen Feld war, aber mit seinem Kopf schon noch mal in einem anderen. Und die Vögel haben trotzdem auf beiden Feldern gezählt. Also,
weil er sie frisst, ne?
Genau, ja, genau. Die hatten coole Effekte. Das hat mir auch gut gefallen. Also fand ich schön. Ja. Vor allem, weil es so schnell gespielt war, schnell erklärt. Ich glaube, es waren 4 Runden, oder? Und dann kamen ja in den letzten 4 oder 5, sind's, weiß
ich glaube 5 sogar, aber okay. Tut jetzt gar nicht zur Sache, ja.
Ja, also in den letzten 2 Runden kommen dann noch jeweils Features dazu mit den Dächern bzw. den Blitzen. Das ist auch schon was, wo du dann ja schon vorher so ein bisschen drauf vorbereitest und so. Also ja, es ist echt ein schönes Spiel.
Ja,
schönes, fieses Spiel.
Ja, dadurch auch irgendwie hoch interaktiv, weil dich immer interessiert, was machen die anderen. Also es ist kein so ein Spiel, wo du nachher rausgehst und sagst, naja, ich habe halt mein Ding gemacht. Ne? Funktioniert da überhaupt gar nicht. Ne? Und das ist cool, dass das dann nochmal so ein Spiel ist, dass es auf seine Art und Weise fies ist, dass man aber auch immer was machen kann, egal welche Vögel man in der Hand hat. Selbst wenn man gar keinen eigenen Vogel hätte, dann könnte man immer noch Dinge so drehen, dass du dann doch noch positiv aus der Sache rauskommst. Also war für mich auch eine positive Überraschung, tatsächlich. Naja. Gut. Das war Perch, Piep oder Zaunkönig. Einfach alle. Tatsächlich mal ein Spiel, was mit 3 verschiedenen Namen jetzt irgendwie raus ist. Ja,
dann würde ich vielleicht noch von meinem Highlight erzählen.
Oh ja, erzähl mal.
Das ist ein Set-Collection-Spiel, das der liebe Thomas mitgebracht hatte. Ich hatte davon schon gehört und war deswegen super neugierig, weil mich das Thema total getriggert hat. Und zwar ist das Comic Hunters. Wir spielen Comic-Sammler und müssen uns eine möglichst hochwertige Sammlung von Comics aufbauen. Das Coole an der Sache ist, es ist ein lizenziertes Spiel. Das heißt, man hat da wirklich die alten Marvel-Comics vor sich liegen und man wertet die Comics auch nach Sammlerkriterien. Also gut, der Zustand der Comics, der spielt in diesem Fall keine Rolle, aber ist das eine Ersterscheinung? Taucht da irgendein wichtiger Charakter zum ersten Mal drin auf? Das sind so Kriterien, nach denen man daran danach guckt. Am Anfang wird gedraftet und danach gibt es unterschiedliche, ja, ich sag mal, Minispiele, in denen man sich Comics aussucht und in denen man Sets sammelt, um nachher dann eine Wertung zu machen, die sich auch von Spiel zu Spiel ändert. Da gibt es unterschiedliche Kriterien, die da eine Rolle spielen auf den Karten. Hat mir richtig, richtig gut gefallen, einfach weil mich da ganz viel Nostalgie abgeholt hat und das Thema einfach toll ist. Auch wenn die Komponenten vielleicht ein bisschen durchwachsen sind, aber das Spiel ist einfach großartig. Es ist relativ simpel, wobei ich da zum Beispiel noch, am Ende habe ich das Spiel verstanden, dafür gab es einfach mehrere Arten, wie man Punkte machen konnte. Wandi, Alex hatten das viel schneller durchschaut und Thomas ja sowieso, der das Spiel kannte. Die konnten dann direkt auch in die Vollen gehen und da unterschiedliche Sachen machen. Ich habe mich relativ stumpf auf eine beschränkt und bin damit auch ein bisschen auf die Nase gefallen und letzter geworden. Aber das Spiel ist großartig. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Hör ich gerne. Ich habe euch auch ganz kurz besucht. Ich glaube, ich habe parallel Hegemonie gespielt und das Spiel kam, glaube ich, ursprünglich in Brasilien raus. Mhm. Hatte auch einen ganz großen Hype, war dann schwer zu bekommen und kam dann, glaube ich, irgendwann auf Englisch raus. Und wie man bei mir hier im Hintergrund sieht hier, ich bin ja auch ein großer Marvel-Comic-Fan, da ist ein ganzes Billigregal voller Marvel-Comics, musste ich da vorbeischauen und deswegen freut mich auch, dass Dennis, dass dir das gut gefallen hat und Thomas, du sagtest ja, glaube ich auch, man kann es relativ gut und verhältnismäßig günstig bei Amazon kommen. Bekommen, ne?
Da habe ich es bezogen, shame on me, dass ich bei Amazon Spiele bestelle. Passiert ab und zu mal. Ich habe, ja, egal, ich führe das jetzt nicht weiter aus. Aber es war halt einfach Amazon.com $19.99 und dann war das ziemlich schnell hier. Ich hatte das irgendwo in einem anderen Podcast. Bitte?
Plus Wert.
Genau, also du hast Wert und genau, Versand kam dann auch noch dazu, war aber dann trotzdem jetzt im Verhältnis nicht so teuer. Ne? Also es war noch unter, insgesamt war es noch unter 30 Euro und ich denke, das passt für das Spiel. Du hast ein Set-Collection-Spiel, wo du über 4 verschiedene Arten an deine Comics drankommst und der Clou ist ja eigentlich auch, dass du die Comics, die du ausspielen willst, auch mit den Comics gleich bezahlst. Das heißt, wenn ich einen 3er-Comic ausspielen will, muss ich den zum Beispiel mit einem 1er oder einem 2er-Comic bezahlen. Das heißt, man muss halt nicht nur gucken, dass man seine Sets vernünftig zusammenbekommt oder was gerade relevant ist für die Sammlung, wie zum Beispiel das Ersterscheinen von irgendwas, von irgendeinem Helden, sondern man muss auch gucken, wie man das Zeug nachher bezahlt bekommt, weil es hilft nichts, wenn du nachher voll das geile Set auf der Hand hast, aber du kriegst es halt einfach nicht ausgespielt. Das ist halt auch noch so eine coole Sache und wie Dennis sagt, die vielen verschiedenen Arten Punkte zu machen. Ne? Also man kann das Spiel wirklich komplett verschieden angehen. Man kann seine Sammlung ganz groß fächern und nur die billigsten Sachen ausspielen. Dafür hast du super viele verschiedene Comics, das gibt viele Punkte. Oder du konzentrierst dich auf einen Helden, der gerade im Moment total in ist und versuchst den überall abzugraben einfach nur, was dann auch wieder viele Punkte gibt und nimmst andere Punkte einfach nur so ein bisschen mit. Also da muss ich auch sagen, super top Spiel, hat mich auch überrascht beim ersten Mal spielen und auch die Zugänglichkeit. Also es ist komplett sprachneutral im Prinzip. Man hat nur die Cover, wo dann natürlich alles auf Englisch draufsteht, aber ansonsten ist das Spiel sprachneutral. Auch die verschiedenen Auswahlmechanismen. Du hast ja einmal den Draft, dann hast du einmal so eine Art Geld, was du ausgeben kannst in einem anderen Spiel. Da musst du bieten mit deinem Geld. Dieses Geld, was du ausgibst, sind aber nachher auch Siegpunkte. Dann gibt es einen Markt, wo du dir Reihen aussuchst. Und es gibt noch einen Markt, wo du hingehst, du hast quasi ein Raster und verschiebst Karten da drin und darfst dann von einem Helden eine ganze Reihe oder Spalte nehmen. Dann sind natürlich wieder Karten weg und dann kann der Nächste wieder einmal eine Karte irgendwo hinschieben in dem Raster und dann wieder Karten dann wegnehmen. Das ist also ein super cooler Auswahlmechanismus. Und diese 4 verschiedenen Auswahlmechanismen mit dem Set Collection und den Überlegungen, wie spiele ich die Karten aus und was ist mir jetzt am wichtigsten, wo hole ich die meisten Punkte raus, das ist eigentlich schon ein ziemlich cooler Mischmasch. Gerade mit dem Thema, wenn man auch nur so ein bisschen auf Comics steht, aber das Spiel an sich ist auch absolut solide, unabhängig von der Comic-Lizenz.
Genau, das ist sehr genau getroffen, sowohl mechanisch als auch thematisch einfach ein richtig gutes Spiel.
Okay. Ja, dann würde ich sagen, haben wir es für heute. Haben wir mal einiges abgedeckt. Ich denke, die meisten Highlights sind rausgekommen, oder? Hat irgendjemand noch irgendein Highlight oder möchte noch irgendwas loswerden zu dem Wochenende, was wir noch nicht gesagt haben? Außer, dass die Leute alle total geil sind, mit denen wir da waren.
Im nächsten Jahr bin ich auf jeden Fall, glaube ich, auch wieder das ganze Wochenende da. Dann ist es auch nicht im Sauerland, wo ich mal eben von meinen Eltern aus vorbeifahren kann, sondern dann ist es doch wieder am alten Austragungsort, wo wir ja doch ein bisschen Fahrzeit haben. Und dann bin ich aber auch die ganze Zeit wieder da. Da freue ich mich auch schon wieder drauf.
Mhm. Okay. Ich kann noch mein anderes Lowlight sagen, das war Ants. Es war mir zu kompliziert, zu lang. Bah. Genau. Und Duell um Cardia habe ich auch nicht gefühlt. An alle draußen, die das feiern. Wir haben 3 Karten ausgespielt, ich hatte verloren. What the fuck, keine Ahnung. Habe ich nicht gespürt. Wollte ich nicht nochmal spielen.
Also
ja, keine Ahnung. Ich verstehe das Spiel nicht. Oder was alle daran so unendlich geil finden. Aber egal. Dafür gibt es viele verschiedene Spielegeschmäcker. Und ich denke mal, das haben wir auch heute bewiesen. Und es ist auch gut so, denn nur deswegen ist der Spielemarkt genauso vielfältig, wie er ist. Weil es halt ganz viele verschiedene Leute, viele verschiedene Geschmäcker gibt. Und über Geschmäcker kann man schwer streiten. Ist einfach so. Ne?
Und trotzdem machen wir dir das super gerne.
Absolut.
Oh ja.
Und das war ja auch das Spannende bei dem Wochenende. Als ich gekommen bin, die Tische haben voll gelegen. Also es waren, ich weiß gar nicht, wie viele Brettspiele, das hätten wir vielleicht mal noch zählen können, wie viele Brettspiele wir im Endeffekt dabei hatten. Also ich gehe von aus, es waren sicherlich, weißt du, 300, 500? Das wäre noch so eine schöne Schätzfrage gewesen, oder? Für
stimmt.
Für das Spiel im Endeffekt.
Ja, ja. Waren schon viele. Tatsächlich. Also wir waren ja auch eine ganze Menge Leute. Jeder bringt mehr Spiele mit, wie er selber überhaupt spielen könnte an dem Wochenende. Außer vielleicht die, die mit dem Zug angereist sind. Aber ja, da kommt schon einiges zusammen, wenn da so viele Brettspielverrückte auf einem Haufen sind.
Ja, und ganz viel Verschiedenes. Und das finde ich halt einfach so das Schöne, wenn man dann Sachen ausprobiert, die man vielleicht ansonsten gar nicht in die Hand genommen hätte. Und ja, das finde ich immer cool bei so einem Treffen.
Genau. Na gut, dann würde ich sagen, haben wir es geschafft für heute. Ich wünsche allen eine gute Zeit und sage tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.
Viel Spaß euch. Tschüss.
Wer das hört, hat den Soundtrack zum Sieg gefunden.